Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die Internet-Experten genauer befragen.
Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Andreas Lehner.
Hallo.
Hallo. Ja, auf netzpolitik.org haben wir schon in den letzten Jahren recht häufig über das Tor-Projekt geredet. Und da dachten wir mal, machen wir doch mal einen ausführlichen Podcast mit Hintergrundinformationen und haben uns da Andreas als Experten reingeholt. Du bist aktiv im Tor-Projekt und im Chaos Computer Club und kannst da wahrscheinlich, hoffentlich alle unsere Fragen beantworten.
Das hoffe ich auch.
Super. Ja, vielleicht fangen wir erstmal an, so mal eine grobe Einführung. Was ist überhaupt Tor? Wofür steht das? Was ist die Idee dahinter?
Tor ist eine privatsphärenfördernde Technologie, eine sogenannte Privacy Enhancing Technology oder PET und steht für The Onion Routing, also das Zwiebelrouten. Das bezieht sich auf ein grundlegendes Konzept der sogenannten digitalen Mixe, das David Shom Anfang der 80er erfunden hat, wo es letztlich darum geht, Kommunikation nicht direkt stattfinden zu lassen, sondern zwischen Stellvertretern und über Stellvertreter hinweg und dadurch eine Form von Angriff, eine Verbindungsdatenanalyse unmöglich werden zu lassen, indem die notwendige Korrelation so aufwendig werden würde, dass es nicht mehr machbar ist. Und der Name rührt davon, dass es sozusagen Zwiebelschalen sind, die entfernt werden immer weiter bis zur eigentlichen Nachricht, dass also die eigentliche Nachricht verpackt wird in mehrere Schichten, auf denen jeweils nur die Adresse des nächsten Stellvertreters steht, der diese äußerste Schale dann entfernt und die Zwiebel weiterreicht.
Es wird ja immer so dieses Beispiel gebracht, dass man über das Tor-Netzwerk über eine Wolke kommuniziert oder durch eine Wolke hindurch. Du hast es jetzt gerade mit einer Zwiebel beschrieben. Vielleicht kannst du das nochmal so mit dieser Wolkendarstellung beschreiben.
Also letztlich ist es ein sogenanntes Overlay-Network, also ein Netzwerk, was auf dem eigentlichen Internet aufsetzt oder überhaupt auf paketvermittelnden Netzen in der Theorie und hier konkret auf dem Internet. Tor ist ein Verbund von Computern, die zwischen sich Nachrichten austauschen und dadurch erschweren sollen, dass Dritte die Identität des ursprünglichen Absenders oder auch beider Kommunikationspartner lernen oder es zumindest erschwert, dass diese Identität eben aufgedeckt wird. Wolke insofern, dass es aus der Informatik oder aus der Betrachtung von Netztopologien der normale Internetverkehr betritt sozusagen diese Wolke und verlässt diese Wolke wieder. Und es ist für einen außenstehenden Betrachter nicht möglich nachzuvollziehen, was in dieser Wolke geschieht. So zumindest die Theorie. Für sehr starke Angreifer kann es sein, dass der Schutz, den Tor bietet, tatsächlich nicht ausreicht. Wenn es also gelingt, sowohl den vollständigen Datenverkehr des Absenders als auch des Empfängers zu überwachen, kann man in der Regel Korrelationsanalysen machen. Also selbst bei verschlüsselten Inhalten aus der Größe der Nachrichten und aus ihrem zeitlichen Abgeschicktwerden und Eintreffen die Nachricht zu rekonstruieren. Das verlangt aber, wie gesagt, einen sehr starken Angreifer, der also das gesamte Netz überwachen können muss und auch dann diese Korrelation durchführen können muss.
Ja, nun ist Tor ein paar Jahre alt. Ich weiß gar nicht, seit wann es das Projekt gibt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so zur Geschichte erzählen. Wo kommt das her? Wo geht's hin? Also, na gut, wo geht's hin? Erklären wir gleich noch.
Vielleicht erstmal kurz der historische Abriss. Letztlich hat sich durch die Digitalisierung von Netzen gezeigt, dass es sehr viel einfacher sein würde, die Begleitumstände der Telekommunikation festzuhalten. Und es hat sich auch dann abgezeichnet, dass die Begehrlichkeiten zum Beispiel von Strafverfolgern oder Nachrichtendiensten dadurch wachsen würden, dass es technisch sehr viel einfacher ist. Das Konzept der Mixe stammt von 1983. Von David Shom und aus dem Folgejahr stammt ein Papier von Andreas Pfitzmann, einem Berliner, der damals in Karlsruhe an der Universität war und letztlich dazu geforscht hat, wie man im ISDN-Netz, also im digitalisierten Telefonnetz, solche Mixe abbilden können würde. Und auch das Telefonnetz hat später gezeigt, dass dort genau diese Wünsche der Strafverfolgungsbehörden sich durchgesetzt haben. Anfangs war es sehr aufwendig festzustellen, wer mit wem telefoniert und Telefonabhörmaßnahmen im analogen deutschen Telefonnetz waren sehr aufwendig durchzuführen, weil tatsächlich Personal mit Krokoklemmen sich auf die jeweilige Leitung aufschalten musste und einem Kassettenrekorder, um die Kommunikation aufzuzeichnen. Und mit der vollständigen Digitalisierung des deutschen Telefonnetzes Ende 1997 gab es dann auch die Fernabfragbarkeit, das heißt die Fernüberwachbarkeit von Telefonleitungen, zum Beispiel durch das Bundeskriminalamt im Rahmen der Terrorismusfahndung. Und im Telefonnetz hat sich schon gezeigt, also in den 90er Jahren, dass es sehr aufwendig ist, abgehörte Telefonate auszuwerten, weil das bis heute sehr schwer automatisch funktioniert. Die Qualität der Sprach- und Sprechererkennung durch Software ist relativ gering immer noch. Das beste Beispiel ist sicherlich die Bahnhotline, die vermutlich die meisten Zuhörer dieses Podcasts kennen, die partout Orte wie Berlin, Hamburg oder München nicht erkennen will. Und umso schwieriger ist es natürlich, wenn man bewusst versucht, gegen solche Technologien vorzugehen. Was aber sehr viel einfacher automatisch auswertbar ist, sind die Begleitumstände. Wer telefoniert mit wem, wie lange und bei Mobilfunkgesprächen von welcher Funkzelle aus oder in welchen Funkzellen so er sich bewegt. Und das hat uns ja letztlich auch diesen Impetus gebracht, diese Gesetzesinitiative zur Vorratsdatenspeicherung, die ja bei dir auch schon sehr ausführlich gewürdigt wurde, wo es also darum ging, möglichst viele dieser Daten für einen möglichst langen Zeitraum zu erhalten, um dadurch automatisiert zum Beispiel Personenprofile generieren zu können, abweichendes Verhalten feststellen zu können oder eben auch soziale Netze aufzudecken. Und man kann das automatisiert machen. Und dasselbe Prinzip kann man natürlich auch für Internetkommunikation anwenden, also nicht nur für Sprachkommunikation, sondern für beliebige andere Inhalte und dadurch ein sehr detailliertes Personenprofil generieren, vor allem wenn man es über lange Zeit hinweg macht. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man anonyme Internetkommunikation weiter erforschen sollte und einsetzen sollte, nicht so sehr gegen die konkrete momentane Bedrohung, sondern gegen die zugegebenermaßen abstrakte, langfristige Bedrohung, dass also solche Personenprofile erstellt werden können und die sehr viel granularer sind als beispielsweise die Personenprofile durch die Staatssicherheitsdienste in den kommunistischen Regimen war.
Ja, aber das erklärt jetzt noch nicht die Geschichte, wo Tor herkommt, sondern nur der historische Abriss so der Begleitumstände.
Genau. Weil aber diese Überwachung eben auch im Internet möglich ist, hat sich unter anderem die US-Armee mit diesen Technologien befasst. Nicht nur als offensive Technologie, wie kann also Aufklärung von zum Beispiel militärischen Gegnern stattfinden, sondern eben auch defensiv, wie kann man eigenes Personal schützen, und hat das über eine Forschungseinrichtung, das Naval Research Lab, erforschen lassen, die Ende 2004 auf einer Konferenz, der Usenix Conference, ein Papier vorgestellt haben über eben diesen Onion Router, das Konzept des Onion Routing, also diese Paketvermittlungsabstrahierung im Internet. Und die waren auch diejenigen letztlich, die diese Entwicklung finanziert haben bis 2004, wonach das Projekt übergegangen ist an die Electronic Frontier Foundation, die EFF, die das für etwa ein Jahr finanziert hat. Und seither ist das Tor-Projekt eine gemeinnützige Forschungsfirma in den Vereinigten Staaten, eine 501c3 Non-Profit Organization, und erforscht als solche diese Technologien und stellt die Software als Ergebnis zur Verfügung und finanziert sich hauptsächlich durch Großspenden, offensichtlich auch von Organisationen, die wünschen, dass die Software angepasst wird, um besser für ihre eigenen Zwecke zu funktionieren. Wo sich auch zeigt, dass die Finanzierung sehr divers ist, genauso wie die Nutzerbasis sehr divers ist. Und das ist auch eine Notwendigkeit, denn das Netz kann letztlich nur funktionieren, wenn möglichst viele unterschiedliche Teilnehmer daran teilnehmen. Es kann also kein Anonymisierungsnetzwerk nur mit Militärangehörigen geben. Dann weiß man zwar nicht, wer der einzelne Angehörige ist. Der Rückschluss, dass es sich um einen Militärangehörigen handelt, ist hingegen sehr leicht. Und das gilt natürlich für alle anderen Nutzergruppen genauso. Das heißt, Anonymität im Netz braucht tatsächlich die Gemeinschaft und ein möglichst großes Spektrum verschiedenartigster Nutzer.
Ist das nicht eigentlich so ein bisschen bizarr, dass auf der einen Seite, wenn man sich allein die US-Regierung anschaut, die National Security Agency versucht, möglichst viel Kontrolle und Überwachung des Netzes zu erhalten und zu bekommen, und auf der anderen Seite gibt es halt einen anderen Arm innerhalb der Regierung, die fördern halt quasi durch das Tor-Projekt das Gegenteil.
Ja, und ich denke, das ist auch ein großer Spagat, der irgendwann ausgefochten werden muss, Und es hat sich gezeigt in einer Rede von Außenministerin Clinton, als sie gesagt hat, es muss unbedingt möglich sein, Technologien zu unterstützen, und die Regierung wird und muss auch Gelder dafür bereitstellen, um Technologien zu erforschen und anzuwenden, die es Dissidenten in Regimen wie zum Beispiel dem Iran oder China erlaubt, nach außen zu kommunizieren, mit der Welt zu kommunizieren. Zeitgleich aber gesagt, es darf kein unüberwachbares Netz in den Vereinigten Staaten geben, was sich der Strafverfolgung entzieht. Und ich denke, diesen Spagat müssen alle Staaten irgendwann einmal aufdecken und dieses Dilemma irgendwie auflösen, wie auch immer das letztlich zustande kommen wird, vermutlich indem man in Teilbereichen auf Strafverfolgungsmöglichkeiten durch Telekommunikationsüberwachung verzichtet und anders gelagerte Ermittlungsschwerpunkte setzt. Und zeitgleich aber eben auch diese Technologie dann offensiv ins Ausland bringt, in Staaten, die im Gegensatz zu uns ihren Bürgern eben diese Kommunikationsfreiheit nicht gewähren.
Wir werden nicht zulassen, dass technisch manches möglich ist, aber der Staat es nicht nutzt.
Ja, das Wort zum Sonntag von unserer Bundeskanzlerin. Wer nutzt eigentlich Tor? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einfach das zu nutzen. Einerseits als aktiver quasi Verschlüsseler der eigenen Kommunikation, aber man kann natürlich auch Nutzer sein als Contributor zum Projekt.
Gut, das ist natürlich sehr schwierig festzustellen, denn es handelt sich um ein Anonymisierungsnetzwerk und die Betreiber der Netzknoten haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeit, die Kommunikation ihrer Nutzer zu überwachen. Starke Kryptographie, also Verschlüsselung, schützt die Kommunikation. Das kann man sich so als Teleskopstab durchs Internet vorstellen, wo an jedem der Netzknoten zwischendrin, das sind in der Regel drei Stück, die eine sogenannte Kaskade bilden, sozusagen das Teleskop sich verjüngt und aber damit von dem eigentlichen Teilnehmer bis zum dritten Knoten, an dem der Datenverkehr dann die Wolke wieder verlässt, um bei dem Bild zu bleiben und zurück ins Internet geht, wird starke Verschlüsselung eingesetzt. Und es ist dem jeweiligen Netzknoten nur bekannt, wer der vorhergehende Netzknoten ist, beziehungsweise bei der ersten Kommunikation zwischen dem Nutzer und der sogenannten Entry Node, also dem Eingangsknoten in das Netz, weiß zwar dieser Eingangsknoten, wer kommuniziert, hat aber von Inhalt der Kommunikation keine Ahnung und sieht nur die jeweilige Middle Node, also den Vermittlungsrechner in der Mitte dieser Kaskade und kann daher relativ wenige Aussagen treffen. Anders gelagert ist der Fall für den letzten Rechner in der Kaskade, die sogenannte Exit-Node, an dem der Datenverkehr eben das Netz verlässt. Denn dort wird der Verkehr, so wie er vom Nutzer eingespeist wird, an den jeweiligen Kommunikationspartner, also zum Beispiel einen Server, von dem man eine Webseite abruft, unverschlüsselt weitergereicht. Das heißt, man muss selbst auf dieser Schicht dann für Verschlüsselung sorgen. Die Kommunikation findet, man kann das nach einem Schichtmodell beschreiben, das zumindest den Informatikern unter den Zuhörern bekannt ist. Das ist das OSI-Referenzmodell. Das beschreibt den Open Systems Interconnect. Das ist sozusagen eine allgemeine Beschreibung von Anfang der 80er Jahre von der Internationalen Standardisierungsorganisation, das nur abstrakt beschreibt, auf welcher Schicht eine Kommunikation stattfindet. Also zum Beispiel auf der tatsächlichen Ebene der Elektronen an, aus. Oder Licht bei Lichtwellenleiter bis hoch zur siebten Schicht zur Anwendung. Tor setzt auf der Übertragungsschicht an, auf der vierten Schicht. Für die Techniker, das ist ein TCP-Wrapper. Und letztlich muss dann aber auf der siebten Schicht auf der Anwendungsebene sichergestellt werden, dass dort nochmal eine Verschlüsselung zwischen dem Browser und dem Webserver zum Beispiel stattfindet. Denn dann kann die Exit-Node nur von der Tatsache der Kommunikation, nicht aber vom Inhalt Kenntnis nehmen. Davon unbenommen gibt es einen Weg, um festzustellen, wie viele Teilnehmer, das war ja die Frage, dieses Netz in etwa nutzen. Schätzungen sind zwischen 100.000 und 1 Million Teilnehmer am Tag, beruhend auf der Fallzahl einer Software, die nach Updates sucht. Das ist der Tor-Button. Das ist ein Plugin für Firefox, für den Webbrowser Firefox, um Tor relativ einfach an- und ausschalten zu können und dabei zeitgleich weitere Privacy-Enhancing-Technologies anzuschalten, zum Beispiel einen lokalen Proxy-Server, der Cookies ausfiltert, also kleine Datenmengen, die gespeichert werden, auf dem Rechner des Benutzers zur Wiedererkennung bei erneuter Betrachtung oder das Skripte zum Teil ausfiltert. Und diese Software fragt etwa, oder beziehungsweise der Update-Dienst wird etwa 400.000 Mal täglich benutzt. Das heißt, 400.000 Mal fragt eine Kopie dieser Software, ob es eine neue Version ihrer selbst gibt. Und dadurch kann man einen ungefähren Rückschluss auf die Anzahl der Teilnehmer ziehen. Und wie gesagt, das sind etwa zwischen 100.000 und 1 Million von der Größenordnung, die sich auf etwa 2.500 dieser Knotenrechner, dieser Server oder Nodes, wie sie auch bezeichnet werden, verteilen, deren Betrieb letztlich durch dieselbe Software geschieht, die auch der einzelne Nutzer einsetzt. Das heißt, jeder Nutzer kann entscheiden, möchte er das Netz passiv nutzen, um seine Identität zu verschleiern, um anonym zu sein, oder möchte er auch Dritten Ressourcen bereitstellen, sei es als Entry Node, die also tatsächlich Datenverkehr mit außen hat, mit anderen, sei es als Middle Node, die nur zwischen anderen Knoten Kommunikationen abwickelt, oder sei es als Exit Node, die also dann den Datenverkehr ins Internet übergibt. Und da denke ich, kommen wir auch später nochmal drauf auf die Gefährdung von Leuten, die diese Software betreiben, beziehungsweise die rechtliche Situation. Mhm. Denn die Exit Nodes erscheinen dann ja nach außen und scheinen zum Beispiel in den Logdateien von Anbietern auf. Und somit werden die manchmal als missbräuchliche Nutzung interpretiert, weil die Gegenstelle nicht abfragt, ob es sich um eine Tor-Exit-Node handelt, obschon es dafür ein Verzeichnis gibt, um genau das zu ermöglichen.
Du bist am Anfang schon mal ein bisschen drauf eingegangen, aber ich stelle die Frage gerne nochmal. Warum sollte man Tor nutzen?
Letztlich ist es so, dass jede Kommunikation in digitalen Netzen Spuren hinterlässt, sich diese Spuren über die Zeit hinweg verdichten und letztlich ein sehr detailliertes Personenprofil schaffen, das den vielbeschworenen gläsernen Bürger schafft und damit möglicherweise auch eine Diskriminierung durch Dritte ermöglicht, sei es durch zielgerichtete Werbung, sei es durch anderweitige Darstellung von Inhalten. Ein Beispiel dafür ist sicherlich Google. Jeder, der schon einmal im Ausland Google aufgerufen hat, wird festgestellt haben, dass Google, je nachdem aus welchem Land es abgerufen wird, eine andere Seite in der jeweiligen Landessprache darstellt und aber auch andere Suchresultate. Die sind also auf die jeweiligen lokalen, in der Regel nationalen Märkte abgestimmt, sodass möglicherweise jemand, der in Österreich nach Wien sucht, als ersten Platz natürlich die Stadt Wien hat. Jemand, der dies in einem anderen Land tut, möglicherweise einen, meinten sie, Wein bekommt oder ganz viele andere Beispiele, aber das ist eben so eine Form von Anpassung und damit auch Diskriminierung, jetzt nicht im wertenden Sinne, stattfindet, dass also eine Ungleichbehandlung von Nutzern stattfindet. So etwas kann man natürlich durch ein Anonymitätsnetzwerk aushebeln, weil ja damit die Zuordnung zum Land nicht mehr gegeben ist, weil man ja seinen Verkehr aus ganz vielen Ländern und Nationen entsprechend ins Internet übergibt. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Privatsphäre. Wenn ich anonym bin, ist es sehr viel schwieriger, Rückschlüsse auf mich zu ziehen und eben diese Profile zu generieren, um mich anders zu behandeln, mir andere Preise abzuverlangen. Netzwerksicherheit ist ein Grund, der vor allem bei institutionellen Nutzern eine Rolle spielt. Wenn ich anonym bin, ist es sehr schwierig, meinen Rechner anzugreifen, denn ich treffe ja in der Regel nur die Exit-Node und eben nicht den eigentlichen Rechner. Erreichbarkeit ist noch so ein Aspekt, das ist gerade in Staaten mit Zensur natürlich ein Punkt. Selbst wenn es nicht so sehr um die Privatsphäre geht, also um das Darlegen der eigenen Interessen, kann es einfach sein, dass eine Webseite zum Beispiel gefiltert wird. In China ist das oft der Fall, in Iran, wie wir gelernt haben, auch in Neuseeland oder Kanada und auch in vielen anderen Ländern, wo es eben Infrastrukturen gibt, die bestimmte Inhalte ausblenden. Und diese Inhalte können durch das Tor-Netzwerk wieder erreicht werden, sofern diese Inhalte nicht global gesperrt werden. Und das hat sich ja bisher als sehr schwierig dargestellt, so etwas zu tun. Ebenfalls für institutionelle Nutzer ist dann noch die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen relevant, also so etwas wie Privatsphäre auf Organisationsebene, weil sich natürlich diejenigen, die Datenanfragen sehen, also zum Beispiel das Patentamt oder der Internetprovider des Patentamts Rückschlüsse ziehen kann, wenn die Forschungsabteilung der Firma XY regelmäßig vorbeikommt und nach verschiedenen Dingen sucht und kurz darauf Produkte mit bestimmten Aspekten auf den Markt bringt oder eigene Patente anmeldet, dann lässt sich ja ein Rückschluss darauf ziehen, was die Forschungsabteilung dieses Unternehmens gerade in der Pipeline hat. Und was sich, denke ich, zeigt, nicht nur ist die Nutzerschaft sehr divers, sondern auch ihre Interessen bei der Netznutzung. Vermutlich gibt es auch kriminelle Nutzer, die versuchen, ihre Spuren zu verschleiern. Allerdings denke ich, dass es für diese ganz andere Wege gibt, um das zu umgehen. Sofern man nur willens ist, sich an manche Gesetze nicht zu halten, kann man ja zum Beispiel einfach das Netz des Nachbarn nutzen, auch wenn dieser das nicht freigegeben hat, zum Beispiel durch Aufschalten auf die Leitung, oder kann das in einem Hotel tun, kann das durch Vorspielung falscher Personaldokumente nutzen, sodass ich denke, dass das sehr viel bequemer dann letztlich ist, als ja doch beschränkende Technologien wie Tor zu nutzen. Und das, denke ich, ist das große Manko an der Technologie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit, die man erzielt, je nach Ziel sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel sehr gut angebundene Exit-Knoten in Deutschland, die zu deutschen Rechnern sehr gute Verbindungen haben. Damit ist es relativ einfach, dorthin schnelle Verbindungen zu bekommen, sofern aber in der Voraussetzung die anderen beiden beteiligten Knoten ebenfalls diese Bandbreite darbringen. Und es kann aber sein, dass im nächsten Augenblick eine Verbindung ungeheuer langsam ist, entweder weil sich kein Exit-Knoten findet, der dorthin tatsächlich exitet und damit diese wenigen Knoten, die den Kontakt dorthin anbieten, überlastet sind, oder schlichtweg, weil die Knoten, die man ja zufällig auswählt, um die Anonymität zu erhalten, diese Bandbreite schlichtweg nicht haben. Und das ist, denke ich, noch eine offene Forschungsfrage, wie man also gleichmäßigere Bandbreite anbieten kann und möglichst geringe Latenz. Das ist ja ein Kennzeichen dieser Technologie, dass es mit möglichst geringer Latenz funktionieren soll. Das Zwiebelkonzept oder das digitale Mixkonzept gibt es schon länger und wurde auch für Remailer eingesetzt, also für Server, die elektronische Post, E-Mail weiterleiten. Dort war das Problem der Verzögerung nicht so groß. Das heißt, man konnte sehr viel bessere Anonymität erzeugen, indem man die Nachricht einfach über einige Minuten oder gar Stunden auf den Zwischenrechnern hat liegen lassen und dann weitergeleitet hat. Und diesen Zeitabstand natürlich auch zufällig gewählt hat, sodass diese Korrelation sehr viel schwieriger wurde. Das ist für etwas wie eine Chat-Kommunikation natürlich unerträglich, weswegen man versucht, das im Sekundenbereich zu halten und damit aber auch gegebenenfalls so ein Trade-off zwischen Anonymität und Geschwindigkeit hat, den man halt sehr sorgfältig ausbalancieren muss. Und das ist auch immer Gegenstand der akademischen Betrachtung des Netzes.
Kann ich mir aussuchen, in welchem Land ich rauskomme, wenn ich ja die Info habe? Die deutschen Exit-Nodes sind in der Regel ein bisschen schneller. Kann ich da irgendwie in der Software einstellen, lass mich mal immer in Deutschland raus, oder?
Die Funktion gab es zwischendurch tatsächlich. Es gibt zwei spezielle Adressen in diesem Netz, die es im echten Internet nicht gibt. Zwei Top-Level-Domains. Das sind die Top-Level-Domains .onion und .exit. .onion bezeichnet sogenannte Hidden Nodes, das heißt Server, die nur im Tor-Netzwerk abfragbar sind und die ihrerseits eine Dreierkaskade benutzen. Das heißt, es gibt sehr viele Intermediäre zwischen mir und einer prospektiven Hidden Node, mit der ich sprechen möchte. Und somit ist weder diesem Anbieter bekannt, wer ich bin, noch ist mir bekannt, wer der Anbieter ist oder wo er sich befindet, wo diese Hidden Node also steht. Das zweite waren die sogenannten .exit-Adressen, das heißt, man konnte mit dem Namen eines Knoten, die neben ihrer eigentlichen Adressierungsinformation, nämlich einer IP-Adresse und einem Fingerprint ihres privaten Schlüssels, auch noch eine frei wählbare Bezeichnung haben, die des Chaos Computer Clubs heißen, zum Beispiel Chaos Computer Club 17, 23, 42 und 65. Das ist jedem frei überlassen, wie er seine Maschine nennen möchte. Und über die Angabe dieses Namens und dem Suffix .exit konnte man über diese Maschine das Netz verlassen. Das führt natürlich dazu, wenn Personen das wählen, dass sie ihre Anonymität möglicherweise riskieren oder einschränken oder gar ganz aufheben, wenn sehr viel von ihrem Datenverkehr immer über die gleiche Maschine läuft, erlaubt es ja demjenigen Betreiber dieses Knotens, sofern er korrupt ist, und das muss man ja immer annehmen, also die Annahme hinter der Software ist immer auch, dass ein beteiligter Knoten korrupt sein kann, beziehungsweise bei einer Dreierkaskade auch zwei, solange ein Knoten integer ist, kann die Anonymität nicht aufgehoben werden. Nichtsdestotrotz ist aber aufgrund der Position der Exit-Node letztlich die Designentscheidungen getroffen worden, das wieder zu unterbinden, sodass das tatsächlich zufällig stattfindet. Und darüber hinaus gibt es inzwischen noch die Funktion, dass bei einer Kaskade sichergestellt wird, dass nicht Entry- und Exit-Node im selben Land sind, denn damit könnte natürlich ein nationaler Nachrichtendienst, eine Strafverfolgungsbehörde oder zweifelsfall sogar eine Telekommunikationsgesellschaft diese Korrelation wieder durchführen. Ebenso wird sichergestellt, dass es nicht im selben Autonomous System ist, also einem Element des Internetverkehrs, des Routings, was in der Regel einzelne Telekommunikationsgesellschaften oder ihre Standorte beschreibt. Das heißt, da gibt es Mechanismen, die eben sicherstellen, dass diese Anonymität bestmöglich gewährleistet ist. Und es hat sich gezeigt, dass Nutzer dann eben diesen von mir erwähnten Trade-off eher in Richtung Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Bandbreite als in Regel der Anonymität, Richtung der Anonymität durchführen würden, sodass diese Entscheidung dann dem Nutzer wieder abgenommen wurde, um eine möglichst hohe Anonymität sicherzustellen.
Gibt es denn eigentlich irgendeine Form von Diskriminierung im Tor-Netzwerk? Also gibt es so Ports, die gesperrt sind? Gibt es Applikationen, die nicht möglich sind?
Grundsätzlich bietet Tor den kompletten Datenverkehr, der über TCP möglich ist, an. Allerdings hängt es von den Exit-Nodes ab, ob sie diesen Verkehr anbieten oder nicht. Das heißt, jeder Betreiber kann sich entscheiden, möchte ich dorthin gehen oder möchte ich das nicht. Das hängt auch von den Filtern ab, die möglicherweise in dem Netz gesetzt sind, wo sich die Node befindet. Es gibt ja Internetprovider, die Teile des Datenverkehrs ein- und oder ausgehend sperren für die Nutzer. Und bei solchen Anbietern kann natürlich eine entsprechende Exit-Node dann auch diesen Verkehr nicht anbieten. Darüber hinaus zeigt sich, dass es einige Ports gibt, die weiter für Missbrauch offen sind als andere. So ist zum Beispiel verschlüsselter HTTP-Verkehr, also das Abrufen von verschlüsselten Webseiten, in der Regel sehr unkritisch. Da gibt es zwar dann gelegentlich, das werden wir später ja noch hören, Missbrauchsfälle zum Beispiel durch Falschbestellungen auf fremde Namen, also das Zusenden von Waren, das Bestellen von Waren auf Dritte, wobei das nicht so sehr ein Problem des Netzes ist, sondern ein Problem des Anbieters, der ohne weitergehende Kontrolle Waren an eine ihm unüberprüfte Adresse übersendet. Was sich als sehr schwierig gezeigt hat, ist hingegen Port 25, SMTP, da das dann von Spammern genutzt wird, die sich hinter dieser Anonymität verstecken, um ihren Werbemüll abzuliefern, sodass fast keine Nodes mehr Port 25 anbieten, sondern stattdessen nur 576 den sogenannten Mail Submission Port, bei dem also die E-Mail nur eingeliefert werden kann mit einem Passwort. Das heißt, es ist weiterhin möglich, dass Nutzer ohne ihre Absende-IP-Adresse dem Mailserver bekannt zu geben, sich dort trotzdem ja für den Vorgang des Versendens authentifizieren und ihre Mail abliefern. Des Weiteren ist IRC bei einigen eingeschränkt und File-Sharing bremst das Netz sehr aus, sodass es Exit-Knoten gibt, die das versuchen zu unterbinden, indem sie bestimmte Portbereiche sperren. Ansonsten unterscheidet das Tor-Netz nicht und es ist agnostisch gegenüber den Inhalten, die transportiert werden. Auch was auf diesem Protokoll transportiert wird, ist der Software letztlich egal.
Ja, File-Sharing, ich erinnere mich an ein Interview, was wir mal gemacht haben mit Roger Dingeldein, einem der Gründer des Tor-Projekts und Hauptmaintainer. Der machte sich große Sorgen, dass es halt für File-Sharing genutzt wird und dass dadurch das Netz halt verstopft wird. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch ein ungelöstes Problem, einfach weil die schiere Menge an Datenverkehr, die durch File-Sharing entsteht, sehr hoch ist. Das sieht man ja auch bei Statistiken der Telekommunikationsunternehmen, bei deren Versuchen, die Netzneutralität aufzuheben, indem sie sagen, wir wollen, soweit es irgend möglich ist, File-Sharing-Traffic niedriger priorisieren oder ganz ausfiltern, weil er die Leitungen verstopft, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, kann es nicht eine effizientere Infrastruktur geben, um File-Sharing zu ermöglichen, die sozusagen allen Beteiligten weniger schadet, ohne so einen massiven Eingriff vorzunehmen, dass man also das zugrunde liegende Prinzip der Gleichbehandlung von Datenverkehr aufgibt. Unser Techniker will uns irgendwas sagen, glaube ich.
Ja, also also ich meine, nur weil es die Leute benutzen, dass man das denen deswegen nicht geben will, finde ich einfach nur so eine ziemlich doofe Überlegung. Aber das bringt mich mal wieder an den Punkt bei Netzneutralität, dass da wahrscheinlich ein grundlegender Punkt wäre, es geht jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen, dass die Provider einfach mal eine ordentliche Kalkulation ihrer Bandbreiten machen. Also wenn sie halt irgendwie ihren Nutzern die 16 Mbit versprechen, aber dann den Uplink für die Menge an Usern mal 16 Mbit nicht hinbekommen und sie dann überlegen müssen, was sie priorisieren, dann haben sie irgendwie an der Stelle schon was falsch gemacht.
Gut, neben den Geschäftsmodellen ist dann halt tatsächlich die Frage, wie weit kann man das nicht optimieren, dass sozusagen die netztopologische Nähe eine Rolle spielt, dass also User zunächst mal versuchen, innerhalb ihres Providers Datenverkehr abzuwickeln, auch beim File-Sharing, weil das schließlich den Provider in der Regel deutlich weniger kostet, als den Datenverkehr mit dem Planeten zu packen. Ja,
das ist dann Optimierung nicht des File-Sharings, sondern sozusagen der TCP-IP-Geschichte.
Nö, schon das File-Sharings, okay, ja, klar. Und letztlich ist das aber halt in einem Anonymitätsnetzwerk eigentlich nicht möglich, weswegen versucht wird, das möglichst weit eben rauszuhalten, insbesondere auch, weil diese im Netz verfügbare Gesamtbandbreite relativ schwierig einzuschätzen ist und dann auch relativ schwierig über die Zeit hinweg oder deren Veränderung über die Zeit hinweg einzuschätzen ist und damit eine Anwendung von File-Sharing im Netz sehr schwierig ist.
Na gut. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, Kanäle über Grenzen hinweg.
Ja, kommen wir mal ein bisschen zu den rechtlichen Auswirkungen. Du hattest schon mal erklärt, warum man anonym kommunizieren möchte und auch sollte. Jetzt gibt es aber auch andere Ansichten. Also sehr beliebt ist im Moment eine von Thomas de Maizières Thesen, nachdem es eine schrankenlose Anonymität nicht geben darf. Konservative argumentieren dann damit, dass die Polizei natürlich als legitimer Vertreter des Staates ein Interesse und auch daran haben sollte und natürlich auch Zugriff erhalten sollte auf die Kommunikation, um Verbrecher zu jagen. Und dass halt deswegen eine Anonymität nicht schrankenlos sein sollte. Siehst du das auch so?
Also ich denke, dass immer zuerst das technische Design kommen sollte und dann die Frage, wie man staatlichen Zugriff ermöglichen kann und wie weit das nötig sein sollte. Und nicht andersrum, dass man also zunächst das Netz auf Basis einer Überwachbarkeit aufbaut. Das ist ja das, was wir gerade sehen, zum Beispiel bei Kalea, also den Schnittstellen, die Amerika den Providern vorschreibt für Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen. Und das sehen wir letztlich auch hier bei der europäischen Telekommunikationsstandardisierungs, das ist keine Behörde, Gremium, das ETSI, das European Telecommunication Standards Institute, gibt es Definitionen von Überwachungsschnittstellen für Telekommunikationsnetze, die als Designentscheidung dann jeweils in die nächste Generation von Geräten mit einfließen, um eine Vollüberwachbarkeit herzustellen. Das ist, denke ich, aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden durchaus legitimes Anliegen, ihre Arbeit möglichst effizient zu gestalten. Immerhin haben die auch inzwischen am Personalmangel zu leiden und sind halt auch mit Anfragen verstopft und versuchen, das möglichst effizient abzuwickeln. Das ist aber, denke ich, eher die gesellschaftliche Frage, wie geht man zum Beispiel eben mit Dingen wie File-Sharing von urheberrechtsbehaftetem Material um? Lohnt es sich wirklich dafür, die Strafverfolgungsbehörden zu verstopfen und von wirklich notwendiger Arbeit, wie zum Beispiel gegen organisierte Kriminalität, abzuhalten, indem sie Leute verfolgen, die sich ein Musikalbum tauschen? Das ist aber halt eine gesellschaftliche Entscheidung. Letztlich scheint es mir ja aber so, dass Anonymität im Internet ohnehin, genauso wie Anonymität in der wirklichen Welt, eigentlich längst als Vorgabe im Recht da ist, und wenn es möglicherweise nicht als Vorgabe da ist, dann doch zumindest als Erlaubnis anonym zu sein. Wenn man sich zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ansieht zur Vorratsdatenspeicherung, wo das Gericht sagt, dieses diffuse Gefühl der Überwachtheit verhindert die Teilnahme an demokratischen Prozessen, und diese elementaren demokratischen Prozesse können nur funktionieren durch Beteiligung des Bürgers, und wenn diese nicht mehr stattfindet aus einem Gefühl der Überwachtheit heraus und einer freiwilligen Selbstbeschränkung aus Angst vor Repressalien zum Beispiel künftigen, also auch so ein unbestimmtes Gefühl, dann funktioniert unser Rechtsstaat nicht, und an dieser Stelle muss man sagen, dann hat das Interesse der Musikindustrie an einer Aufklärung von Delikten im Urheberrechtsbereich zwischen privaten und nicht gewerblichen auf jeden Fall zurückzustehen vor dem legitimen Interesse der Allgemeinheit, einen demokratischen Rechtsstaat zu konstituieren und diesen zu leben. Und das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, dass wir da die Rangordnung nicht aus den Augen verlieren.
Ja, also bei der Bekämpfung von Urheberrechtsdelikten kann man ja schnell irgendwie einen großgesellschaftlichen Konsens schaffen, abgesehen von den Rechteinhabern und Verwertern. Was ist zum Beispiel mit dem organisierten Verbrechen, mit Terrorismus, mit der Gefährdung von Menschenleben?
Da denke ich immer an Follow the Money. Das Interessante ist ja, dass sich all das ja nicht im Internet abspielt, sondern höchstens Straftaten sind, die unter Zuhilfenahme von Telekommunikationseinrichtungen begangen werden. Deswegen wäre auch, obwohl es früher Bombendrohungen gab, niemand auf die Idee gekommen, öffentliche Fernsprecher abzuschaffen oder das Telefonnetz zu verbieten. Und hier denke ich, gerade bei Betrug, was ja ein sehr häufiges Tatdelikt im Internet ist, muss man einfach sehen, wohin geht das Geld. Wenn das ein Delikt ist, das sich nicht lohnt, ein Verbrechen, das sich nicht lohnt, wird es nicht passieren. Das geschieht ja nur deshalb, weil man dadurch sehr hohe Profite aus diesen Betrugsdelikten schlagen kann, die aber ja in der Regel dadurch funktionieren, dass zum Beispiel über trojanische Software, also über Trojaner auf Computern, oder aber zum Beispiel über das Überzeugen von Personen, dass sie Geld an irgendwelche Nigerianer überweisen oder Kenianer, dann findet da ja eine Finanztransaktion statt, findet ein Finanzfluss statt, und diese Finanztransaktionen werden ja ohnehin detailliert überwacht, und ich denke, dann sollte man eher auf dieser Ebene ansetzen und nicht auf Ebene des Transportmediums Internet. Genauso stellt sich die Frage, wir hatten ja oft die Diskussionen am Anfang, als es noch offensichtlich das Unverständnis gab bei Strafverfolgern wie Netzpolitikern, die immer das Argument der Kinderpornografie ins Feld brachten und den Eindruck erweckten, dass offensichtlich 90% der Bevölkerung kinderpornografische Inhalte verbreiten und oder konsumieren, wo ich nicht wusste, dass das so ein großes Problem in diesem Land ist. Auch da war das Argument nun ja, wir müssen also Internetzensur und Kontrolle ermöglichen, wir müssen das Abschalten von Zugängen ermöglichen, um das zu verhindern, wo sich gezeigt hat, in der Regel sind diese Inhalte im Ausland, in Staaten mit sehr guter Internetanbindung. Andernfalls lohnt sich es nicht, offensichtlich versuchen ja auch die Täter dann zu möglichst geringen Kosten möglichst viel Leistung zu erhalten, und das ist nun mal in entwickelten Industriestaaten der Fall, Myanmar beispielsweise, wo vielleicht ein Rechtshilfeabkommen nicht existiert oder ein Ersuchen keinen Erfolg hätte, hat nun mal keine schnelle Anbindung. Uns hat sich gezeigt, dass all diese Delikte in der Regel ja begangen werden unter Zuhilfenahme von Computern in entwickelten Industriestaaten. Und das ist, denke ich, eher die Frage, wie effizient kann man internationale Rechtshilfeabkommen ausgestalten, wie effizient kann man das umsetzen, welche technischen Mittel kann man anbringen, damit sich Strafverfolger untereinander koordinieren können und so etwas schneller abwickeln, als dass es jedes Mal übers Auswärtige Amt an das jeweilige Außenministerium eines anderen Staates geht und dann die Hierarchie wieder runter. Vielleicht könnten die auch mal direkt miteinander reden. Und insofern denke ich, dass das eher die Fragestellung ist, als wie kann man das Kommunikationsnetz beschränken, denn das hat nun mal sehr viele andere Auswirkungen, dann auch wenn man das Designprinzip, ein offenes, freies, gleiches Netz, das zu dem geführt hat, was es heute ist und was es ja auch für wirtschaftliche Konsequenzen hat. Wenn man das aufgibt, wird man sehr viele andere Negativeffekte einbringen, die ich denke, die man nicht erzielen möchte.
Aber man sollte auch immer bedenken, das, was wir hier quasi in den westlichen demokratischen Staaten schaffen, wo wir der Meinung sind, das ist ja ganz alles demokratisch legitimiert, das wird ja dann auch als Design von Staaten übernommen, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Das hat sich ohnehin gezeigt, nichts ist so gut wie Made in Germany und noch besser ist es dann, wenn es auch Used in Germany ist. Und die Frage ist dann tatsächlich, wie weit möchte man solche Technologien etablieren, auch unbenommen von der Tatsache, wer möglicherweise in Zukunft hier regieren könnte. Ich denke, da sind wir weit davon weg, dass da ein totalitäres Regime die Macht übernimmt. Hoffe ich zumindest. Aber wenn man diese Technologie halt auch ins Ausland verkauft, wo sie anders eingesetzt wird, ist die Frage, wie unterscheidet es sich noch, außer über die Konfigurationsdatei, die im einen Fall dann eine Liste von Verdächtigen möglicherweise kodifiziert und im Ausland dann eben alle überwacht. Und das ist sicherlich ein Problem, das die fortgeschrittenen Demokratien machen müssen. Genau deswegen ist das Tor-Projekt ja auch in den Vereinigten Staaten angesiedelt. Deswegen sind wir als Chaos Computer Club in Deutschland hier an dem Projekt beteiligt, weil wir das hier können, weil wir in einem demokratischen Rechtsstaat sind, wo wir die Diskussion darüber führen können, was aber zum Beispiel in Iran halt einfach nicht möglich ist, wo Oppositionelle tatsächlich in Foltergefängnissen verschwinden oder in Syrien oder vielen anderen Staaten. Und das wird dann hier die Frage sein, wie weit kann man hier diese gegensätzlichen Interessen tatsächlich ausbalancieren und möglicherweise auch die ja von vielen wahrgenommene Schieflage zwischen dem Einfluss der Industrie und deren Interessen in manchen Bereichen und dem Einfluss der Bürger auch wieder ausbalancieren und auf der anderen Seite dem Druck, den die Industrie durch die Globalisierung unterliegt, möglicherweise dadurch abmildern oder trotz des Drucks sagen, dass man auf gewisse rechtsstaatliche Grundsätze schlichtweg nicht verzichtet, auch wenn sie Geld kosten.
Meine laienhafte Vorstellung, dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr.
Ja, kommen wir zum anderen Part. Da haben wir auch schon öfters drüber berichtet. Wie reagiert eigentlich die Polizei, wenn sie irgendwie mal Kontakt hat zu einem Tor-Knoten oder zu einer IP-Adresse, die aus dem Tor-Netzwerk kommt?
Das hat sich über die Jahre enorm verändert. Anfänglich lag das Problem schlichtweg darin begründet, dass die nicht wussten, was es ist und davon ausgingen, dass es entweder ein Teilnehmer am Netz ist oder wenn sie dann herausfanden, dass die Maschine nicht hinter einer DSL-Strecke, sondern einem Rechenzentrum steht, davon ausgingen, dass es sich um einen Rechner handelt, der Kommunikation für Dritte weiterleitet, in dem einzigen Beschlagnahmebeschluss, der dem Chaos Computer Club bisher für eine Tor-Node zugestellt wurde, war von einem IRC-Bouncer die Rede. Und wir mussten dann halt sehr ausführlich erklären, worum es sich handelt. Ich denke, das ist auch durch die Schulungen, die wir vornehmen, also die auch Roger Dingeldine zum Beispiel durchgeführt hat bei Strafverfolgern oder die Erklärungsarbeit, die Julius geleistet hat, sehr viel bekannter geworden, dass es Teil eines Anonymisierungsnetzes ist und dass es damit auch dem Provider-Privileg unterliegt, dass es ja nur durchgeleiteter Datenverkehr ist und nicht eigener Datenverkehr. Da gibt es sicherlich immer noch Defizite, aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, jedes Mal, wenn wir Anfragen erhalten als Chaos Computer Club, dann genügt in der Regel die Antwort, dass es sich um Teil eines Anonymisierungsnetzwerkes handelt, was dieses Netz ist, wer dieses Netz betreibt, welchem Zweck es dient, was die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb sind und was die damit verbundenen Einschränkungen für die Strafverfolger sind, dass das Verfahren zumindest in dieser Hinsicht nicht weiter verfolgt wird, dass also nicht weiter versucht wird, über die Zuordnung der IP-Adresse Strafverfolgung zu machen und Ermittlungen vorzunehmen, sondern dann zum Beispiel eben im Fall von Betrug bei Online-Warenhäusern oder Auktionsplattformen über die Adressen der Teilnehmer, dass man halt sagt, man ermittelt zum Beispiel im Umfeld des Betroffenen, wenn also jemand einen Kühlschrank oder zwei Autos geliefert bekommt, die er nicht bestellt hat, dass man halt fragt, wer könnte ihm Böses wollen, um so etwas zu bestellen. Und auf der anderen Seite scheinen auch die Auktionshäuser und Online-Versender inzwischen immer bessere Algorithmen und Systeme zu verwenden, die vorher zum Beispiel eine Nachfrage stellen, die also verlangen, dass man eine E-Mail-Adresse angibt, um sich ein Konto zu machen und eine E-Mail-Bestätigung bekommt und auf diese reagieren muss oder einen Link klickt und damit klar ist, dann ist zumindest eine E-Mail-Adresse da, die ein weiteres Merkmal ist, wo dann wiederum Strafverfolgung ansetzen kann. Und im Zweifel kann es auch passieren, dass Strafverfolgung dann tatsächlich ins Leere geht. Aber ich denke, das ist eben auch etwas, was man zu akzeptieren hat, was schade ist. Aber eine vollständige Aufklärung aller Delikte wird in einer Demokratie nie möglich sein, denn dazu bräuchte es einen lückenlosen Überwachungsstaat, und selbst in weitgehend lückenlosen totalitären Kontrollregimen gab es Delikte, die nicht aufgeklärt wurden, sodass das, denke ich, kein Argument ist hier.
Also du hast ja schon mal angesprochen, Tor ist also legal in Deutschland.
Der Betrieb von Tor ist legal und auch der Betrieb von Exit Notes ist legal, wobei sich gezeigt hat, dass es sehr hilfreich ist, wenn man klar deutlich macht, dass es eine Tor-Note ist, also insbesondere bei einer Exit-Note, klar kommuniziert, zum Beispiel durch den Reverse-Lookup ranschreibt, es handelt sich um eine Tor-Note, auf die IP-Adresse der Tor-Note auf Port 80 eine Webseite schaltet, das unterstützt Tor auch explizit, eine Seite anzubieten, auf der steht, ich bin eine Tor-Exit-Note, wenn du Datenverkehr von mir erhalten hast, der komisch aussieht, ich bin Teil eines Anonymisierungsnetzes, liest dir das Folgende durch, danach kannst du meinen Betreiber wie folgt kontaktieren, und es hilft sehr, wenn kein eigener Datenverkehr auf dieser IP-Adresse stattfindet, wenn man also säuberlich trennt zwischen einer Exit-Note, die man betreibt für Dritte, und dem eigenen Datenverkehr, auch um später glaubhaft zu machen, was der eigene Verkehr war und was eben nicht der eigene Verkehr war.
Nun betreibt der CCC ja verschiedene Exit-Notes. Wie viel sind das? Sind das die vier, die du eben aufgezählt hast?
Das sind die vier, die ich aufgezählt habe. Da wird es jetzt auch zu Ende des Monats eine Veränderung geben, weil wir eine Maschine bei einem süddeutschen Provider gekündigt haben, weil das eine technische Leistung sehr unzureichend ist, und ein Kölner Provider uns eine Node vollständig für 2 Jahre sponsert, was wir sehr schön finden, ist die Firma Host Europe. Die, denke ich, kann man hier auch mal lobend erwähnen. Und wir hoffen, dass auch andere Provider diesem Beispiel Folge leisten. Die anderen Nodes, die bisherigen Nodes, betreiben wir auf eigene Kosten, wobei sich zunehmend zeigt, dass Provider willens sind, uns in dieser Hinsicht zu unterstützen. Wir betreiben darüber hinaus einen der Verzeichnisdienste in unserer Infrastruktur. Es gibt 8 Computer, die ein Verzeichnis veröffentlichen, der am Netz beteiligten Server. Das ist momentan noch ein Schwachpunkt, weil die natürlich ausgefiltert werden können. Das ist gerade ein Problem in China, dass schlichtweg die Authorities ausgefiltert werden. Das heißt, man braucht irgendwelche Intermediäre, um überhaupt erstmal zum Tor-Netzwerk zu kommen. Und für diesen Verzeichnisdienst sponsert uns wiederum eine Firma, einen Teil der Anbindung am Berliner Internetknoten ECIX. Und es hat sich gezeigt, dass Provider halt zusehends verstehen, was diese Technologie ist, welche Folgen sie hat, oder zumindest bis zu einem gewissen Grad, und eben auch interessiert sind, dieses Forschungsprojekt, was es ja immer noch ist, es ist ja immer noch ein Netz im Entstehen und ein Forschungsansatz, um eben solche Technologien zu erproben, unterstützenswert finden, uns da unterstützen, was wir natürlich sehr gut finden. Darüber hinaus gibt es Einzelspender, die über die Wau-Holland-Stiftung, also einem dem Chaos Computer Club nahestehende Stiftung, Spenden zukommen lassen, die wir dann für den Betrieb dieser Maschinen einsetzen. Allerdings ist das Spendenaufkommen bislang nicht so, dass wir die anfallenden Kosten tatsächlich decken können. Das heißt, es sind Dinge, die der Chaos Computer Club trägt, sowohl aus dem Forschungsinteresse heraus als auch aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein heraus, dass solche Infrastrukturen nötig sind, wenn nicht hier, dann doch anderswo. Und möglicherweise auch hier. Das ist halt noch eine offene Frage, denke ich. Und das ist oftmals auch die Motivation von anderen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie einerseits diesen Lerneffekt wollen aus dem Netz und andererseits auch einfach so eine, sei es eine christliche Nächstenliebe oder auch einfach ein staatsbürgerliches Selbstbewusstsein, um diese Technologien anzubieten und eben aus dem Bewusstsein heraus, dass man es hier legal tun kann und man damit Leuten in nicht demokratischen Staaten hilft.
Du hast eben mal angesprochen, dass ihr als Chaos Computer Club wegen eurer Exit Notes ab und zu mal ja Kommunikation mit der Polizei habt. Nun kann man auch davon ausgehen, dass aufgrund des Rufes und der Reputation des Chaos Computer Clubs so eher unbe unbeholfene und mit weniger Medienkompetenz ausgestattete Polizisten trotzdem so eine Warnleuchte irgendwie sehen, wenn sie da irgendwie CCC oder sonst irgendwie im Zusammenhang haben und dann ein bisschen vorsichtiger sind, wie sie dagegen vorgehen. Es kommt aber auch immer wieder oder es kommen immer wieder mal Fälle an die Öffentlichkeit, wo halt Privatpersonen, die halt nicht so eine Reputation, so einen Namen haben, auf einmal Besuch von der Polizei erhalten, ihre Computer weggenommen bekommen, weil ja, sie einen Exit-Note betrieben haben. Wie verhalten die sich oder wie sollten die sich dann in so einem konkreten Fall verhalten?
Die Frage ist zunächst mal, wie sollten sie sich im Vorfeld verhalten? Ich glaube sicherlich, dass unsere Reputation da sehr hilfreich ist, aber eben auch, dass die klare Kennzeichnung der Maschinen als solche eine Rolle spielt. Und in den Fällen, in denen zum Beispiel Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, haben diese Knoten hinter DSL-Strecken und nicht in Rechenzentren den Betrieb aufgenommen, damit zwangsweise auch ihren Verkehr mit dem Verkehr des Betreibers durchmischt, weil der nun mal nur eine DSL-Leitung hat, und waren in der Regel nicht als solche einfach zu erkennen für Ermittler, während unsere Computer sowohl physisch durch entsprechende Aufkleber als auch online durch entsprechende Hostnamen, durch entsprechende Reverse-Lookups und eine entsprechende Website auf der IP-Adresse des Knotens als Teil des Tor-Netzwerks zu erkennen sind. Das heißt, im Vorfeld ist es schon hilfreich, wie ich vorhin schon gesagt habe, sicherzustellen, wenn es irgendwie geht, dass man Exit-Knoten auf dedizierten Maschinen betreibt. Umso besser, dass man sie hinter dedizierten Leitungen betreibt und sie klar kennzeichnet. Wenn Teile davon nicht möglich sind, empfehle ich trotzdem immer, die auf dedizierter Hardware zu betreiben, damit bei einer Beschlagnahme tatsächlich nur diese Hardware beschlagnahmt wird, die auch explizit als solches gekennzeichnet ist. Wobei ich denke, dass die meisten Strafverfolger tatsächlich, wenn man sie entsprechend darauf hinweist, das inzwischen einsehen. Und ich weiß von einer Hausdurchsuchung, bei der eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, bei der eine Beschlagnahmeanordnung gegen entsprechende Computer ergangen war und der Betreiber den Beamten beim Betreten der Wohnung klargemacht hat, dass er eine Tor-Exit-Note betreibt, ihnen die entsprechende Maschine gezeigt hat, ihnen auch Zugriff zu der Maschine wohl ermöglicht hat und ihnen das Netz nochmal erklärt hat. Und sie daraufhin davon abgesehen haben, sowohl den Tor-Knoten als auch andere Hardware zu beschlagnahmen. Und ich denke, das ist einfach eine Frage, wie gut kann man das nach außen kommunizieren, dass es sich um einen Tor-Knoten handelt und wie gut hat man zum Beispiel entsprechende Dokumentation für den Fall eines Hausbesuchs, wenn tatsächlich die Polizei mal vorbeischauen sollte.
Wohin kann sich denn jemand wenden, der halt, sagen wir mal, einen Exit-Note betrieben hat, sei es über DSL oder sonst wie, und die Polizei steht vor der Tür? Gibt es da vom Chaos Computer Club so eine Hotline-Nummer oder so eine Erste-Hilfe-Kasten, wo man dann halt mal ganz schnell irgendwie um Hilfe schreien kann?
Wir haben eine E-Mail-Adresse für das Projekt anonymizer@ccc.de, die auch der Rechtsanwalt Julius Mittenzwei aus dem CCC mitliest, der auch für das Tor-Projekt die deutsche Tor-Gemeinschaft in Bezug auf Rechtsfragen betreut. Und der ist gerne bereit, dort auch Antwort zu stehen und im Notfall auch telefonisch erreichbar. Die Telefonnummer dafür ist die 040 401 801 4500. Das ist die Tor-Hotline des Chaos Computer Clubs. Das heißt, wenn es wirklich brennt, kann man auch die anrufen. Für allgemeinere Fragen bitten wir aber um E-Mail, einfach weil es eine asynchrone Kommunikation ist, wir das ja ehrenamtlich in unserer Freizeit machen und dann im Zweifel halt auch mal ein paar Stunden brauchen, darauf zu antworten.
Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen.
Ja, kommen wir mal zu der Frage, wie kann man denn das Tor-Projekt konkret unterstützen?
Am allerbesten durch den Betrieb von Exit-Nodes. Es ist schon hilfreich, überhaupt einen Router zu betreiben, um Bandbreite ins Netz zu bringen. Aber es ist immer auch hilfreich, wenn Personen überflüssige Bandbreite auf von ihnen betriebenen Servern haben, die dafür bereitzustellen. In der Regel bieten Internetprovider bei gemieteten Maschinen auch mehr als eine IP-Adresse an. Das sollte man auch tatsächlich tun, wie vorhin schon erwähnt. Und wir beraten da auch gerne, welche Ports man öffnen kann. Gefahrlos ist sicherlich eben der Abruf von Webseiten, viele andere eben aber auch. Vielleicht schaffen wir es da auch nochmal so ein Best Practice zu veröffentlichen. Das ist sehr hilfreich. Diejenigen, die programmieren können, können sich natürlich auch einfach in der Softwareentwicklung beteiligen. Sehr hilfreich ist es, Webseiten zu übersetzen in möglichst viele Sprachen. Selbst die deutsche Übersetzung der Webseite hinkt gerade zu einem guten Teil hinterher. Das heißt, wer ein bisschen Zeit hat, kann auf translate.torproject.org gehen und damit die Übersetzung unterstützen und sicherstellen, dass die englische aktuelle Fassung tatsächlich auch auf Deutsch aktuell ist und abrufbar ist. Und nicht zuletzt kann man natürlich sich auch finanziell engagieren, indem man das unterstützt, und die Vau-Holland-Stiftung nimmt auch für das Tor-Projekt in Europa Spenden entgegen. Da haben wir ein Abkommen mit dem Tor-Projekt, dass wir für Europa die Spenden einsammeln. Da findet sich mehr auf www.ccc.de/anonymizer oder auf der hoffentlich aktuellen deutschen Seite der des Tor-Projekt-Website.
Ja, da sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt gibt es das Tor-Projekt. Im Moment läuft es, könnte besser laufen, könnte schneller laufen. Aber wird das in Zukunft immer noch so sein? Also was sind so mögliche Szenarien, die sowas wie A, anonyme Kommunikation und B, konkret das Tor-Projekt gefährden könnten?
Also ich denke, das ist ein offenes Forschungsprojekt. Das ist immer die Frage, wie weit kann man das verbessern? Dazu gibt es ja auch akademische Konferenzen, wie zum Beispiel das Privacy Enhancing Technologies Symposium, das vor wenigen Wochen in Berlin stattgefunden hat, das jährlich stattfindet. Das heißt, hier ist die Frage, was kann man technisch verbessern, weil es natürlich auch auf Seite der Überwacher immer bessere technische Möglichkeiten gibt. Insbesondere China hat angeblich etwa 30.000 Personen, die sich nur damit beschäftigen, die chinesische Firewall zu pflegen und sicherzustellen, dass Inhalte nicht abrufbar sind.
Wobei man diese Zahl kritisch nehmen sollte. Klar. Die hat sich durch die Medien immer weiter verselbstständigt.
Klar. Aber es illustriert, denke ich, so ungefähr die Größenordnung, dass also ein nicht unbeträchtlicher Teil des chinesischen Staatssicherheitsapparates eben auch damit beschäftigt ist, Internet zu filtern, zu blocken und den Zugang einzuschränken. Und das geschieht ja auch in anderen Ländern. Das heißt, das ist sicherlich eine Bedrohung. Dann ist die Frage, wie grundsätzlich auch in westlichen Demokratien künftig der Umgang mit anonymer Internetkommunikation sein wird. Ich denke, da ist es sehr wichtig, dass der Westen sich seiner Grundwerte und Grundrechte erinnert und sicherstellt, dass diese eben auch im Internetzeitalter weiterhin verfügbar sind und damit auch eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Staaten hat. Das ist dann die rechtliche Seite. Aber ich denke, das sind die zwei großen tatsächlichen Blöcke. Also einerseits technische Schwierigkeiten, die auftreten könnten, die wir noch nicht sehen. Und andererseits eben rechtliche Probleme, dass eine solche Technologie verboten werden würde, wobei ich das für Westeuropa auf jeden Fall nicht glaube. Und im Gegensatz dazu wird dann die Frage sein, wie weit wird es andere solche Technologien geben. Tor ist ja auch nicht das einzige Anonymisierungsnetzwerk. Es gibt eben von besagten Professor Fitzmann eine Implementierung, die vor Tor da war, von denen Tor auch viel gelernt hat, das sogenannte JAP-Projekt, Java Anon Proxy, das mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums versucht hat, pseudonyme oder anonyme Internetkommunikation zu ermöglichen. Und hier ist die Frage, wird es einfach in Zukunft konkurrierende Systeme geben, einen Markt, einen Wettbewerb geben, wie sich das weiterentwickeln kann, wie Probleme gelöst werden können, eben auch technischer Art, wie das Netz skaliert. Das ist, denke ich, so ein bisschen der Ausblick.
Ja, das war ja auch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was wir so vergessen haben?
Ich glaube, das war eigentlich ein passabler erster Überblick. Wer weitere Fragen hat, kann sich gerne an uns melden unter der bekannten E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, anonymizer@ccc.de oder auf unserer Website oder auf der Webseite des Tor-Projekts www.torproject.org. Dort ist auch ein Link zu der Bibliothek, die Roger Dingell dahin betreibt, mit Papieren zu Privacy Enhancing Technologies und unbeobachtbarer Internetkommunikation. Und ich kann mir einfach nur wünschen, dass viele von denen, die uns zuhören, dieses Projekt und andere Projekte für Privatsphären fördernde Technologien unterstützen. Und bedanke mich für die Einladung und wünsche allen Hörern ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mal ausführlich in das Tor-Projekt einzuführen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns auch flattern. ja, das probieren wir jetzt mal aus, weil normalerweise kriegen wir für unsere Podcasts eigentlich kaum Flatters. Und eigentlich sollten wir aus Kosten-Nutzen-Gründen die für Podcasts sofort einstellen.
Das ist jetzt ein soziales Experiment, ne? Also wir rufen jetzt auf zu flattern und gucken dann mal, wie viele mitgemacht haben.
Genau, hinterher wird uns vorgeworfen, dass wir jetzt hier um Flatter-Spenden betteln.
Genau.
Ja, dann danke fürs Zuhören. Demnächst gibt es weitere Podcasts und macht mit beim Tor-Projekt und wir schließen wiederum nochmal mit unserer Bundeskanzlerin und ihrem schönen Zitat, weil das einfach so gut zum Thema passt.
Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen.